Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einem, ja, wie soll ich sagen, weihnachtlichen Podcastgespräch in einem Berliner Atelier in Weißensee bei Christina Doll. Wie schön, dass ich heute mich bei Ihnen habe reinschlawinern dürfen.
Ja, ich freue mich auch, dass Sie hier sind und mich besuchen kommen.
Ich hatte schon lange vorgehabt, Sie zu besuchen. Wir sind uns mal begegnet und dann habe ich das aus irgendwelchen falschen Gründen aufgeschoben. Und dann kam Corona und dann habe ich es mir wieder aufgefallen, man soll nichts aufschieben im Leben, sonst kommt eine Pandemie. Und ich hatte aber immer auf meinem Schreibtisch Postkarten von einem Projekt und einen kleinen Entwurfskatalog für ein Projekt, über das ich gerne jetzt mit Ihnen sprechen würde und noch über ein anderes, nämlich ein Projekt mit dem schönen Namen Krippenspiel. Und das passt nun zu der Zeit, aber es ist eben auch sonst total interessant. Und da möchte ich gerne mit Ihnen drüber sprechen. Wir haben auf Instagram auch so ein paar Bilder, die wir sehen können. Und Sie haben eine ganz tolle Website, das will ich vielleicht gleich am Anfang sagen. Die heißt www.christinadoll.de, nicht?
Ja.
Mhm. Die ist sehr schön.
Oh, langsam. Ja, danke. Mhm.
Also, aber auch viel Arbeit.
Ja, geht so. Also nicht für mich viel Arbeit, sondern für die, die mir dabei geholfen haben, vielleicht mehr als für mich.
Okay, vielleicht fange ich einfach mal an. Sie haben angefangen mit Zeichnungen. Also ich habe so einen Katalog gesehen, nicht? Also den Entwurfskandal zum Thema Krippenspiel, Zeichnungen, Skizzen von Figuren, die dann ja wie ausgearbeitet und wie groß werden. Erzählen Sie doch mal, was Sie da vorhaben.
Ja, also die Figuren, die ich mache, das werden 6 Stück und das sind Porträts von Schauspielern, die das Krippenspiel aufführen. Und diese Figuren werden ungefähr zwischen 1 Meter und 1,30 und sind erkennbare Menschen mit Beeinträchtigung.
Genau, das ist mir aufgefallen. Also erstmal sind diese Zeichnungen an sich schon sehr schön, sehr nah an den Figuren, aber doch auch sehr frei im Strich. Und dann, wir sind hier im Atelier und sehen 2 Figuren. Einmal ja ein Engel und das ist eine große Figur. Also 1,30 ist ja fast Körpergröße, aber nicht ganz. Haben Sie lange überlegt, wie groß oder wie klein? Weil Krippen sind ja viel kleiner oder richtig sozusagen original Menschengröße wäre zu groß gewesen?
Ja, das ist ein interessantes Thema, denn das Maß spielt eine große Rolle in meiner Arbeit. Also genau das Maß zu finden, in dem die Idee einer Skulpturengruppe ihren Ausdruck finden soll. Und tatsächlich habe ich erstmal mit kleineren Figuren angefangen. Und ja, ich habe gedacht, mich hat dieses Maß der Unterlebensgröße interessiert. Es ist kein einfaches Maß. Es ist das Maß eines stummen Dieners oder eines Kindes. Und ja, es hat mich interessiert, in dieser leichten Verkleinerung trotzdem eine Figur zu machen, die kein Kind ist und aber auch ja, kein Kind ist oder keine, ja, obwohl sie die Kindergröße hat.
Und wir haben hier 2 Figuren und die sind erstmal aus Ton modelliert, ist das richtig?
Genau, alle Figuren modelliere ich erst in Ton und dann wird ein Abguss gebracht, eine Gussform, Silikongussform und ja, je nachdem, was man für ein Verfahren wählt, dann nochmal einen neuen Guss, einen Wachsguss zum Beispiel. Und ja, mein Wunsch ist, dass die eben in Glas gegossen werden. Und dafür würde man dann den Wachsguss brauchen und dann eine feuerfeste Form drum bauen. Und dann schmilzt es aus und dann legt man seinen riesigen Glasbrocken auf die Form und das Glas fließt dann dort rein. So ist es zum Beispiel bei der kleinen Figur gemacht worden. Ich habe eben schon einen kleinen Glasguss mal gemacht, um auszuprobieren, wie es wirkt. Und
ja. Es wirkt sehr schön, aber vielleicht gehe ich jetzt mal auf die Figuren.
Ja, klar,
also
das
eine ist ein Engel, so in einer Orantenstellung, sagt man, also in einer Gebetshaltung, die Arme geöffnet.
Ja.
Man könnte fast auch, also so ist eine klassisch kirchliche Haltung. Man könnte sagen, es ist auch eine Art Segen oder es ist eine Begrüßung.
Ja,
also es ist nicht so eindeutig.
Ja, richtig, ja.
Und ein Hirte. Ein kniender Hirte?
Nee, das ist in dem Falle der Josef.
Ach, um die Ecke.
Ja, man sieht den jetzt nicht so, der ist
genau, ich sehe jetzt gerade nur den
verhüllt und so, genau. Okay. Ja, das ist der Josef, der leicht abgewandt in dem Falle ist.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass es mir erst nicht aufgefallen ist, dass das Menschen mit Behinderung gewesen sind, die für sie Modell gewesen sind. Also ich kenne das manchmal im Gegenwartstheater, dass dann bewusst mit Menschen mit Behinderung gearbeitet wird. Manchmal ist mir das ein bisschen viel, offensichtlich. Das ist jetzt hier nicht so sofort, dass es einen anspringt. Mhm. Wenn man dann aber genau hinguckt, schaut man, ist es nochmal ein anderer, besonderer Gesichtsausdruck.
Mhm. Ja, das kann sein. Also ich bemühe mich schon, den Menschen mit seinem speziellen Ausdruck darzustellen. Und da gehört natürlich auch dieses Fremde vielleicht oder das, was wir nicht so gewöhnt sind, was doch anders ist, das gehört natürlich auch dazu. Aber ich habe schon auch bemerkt, dass ich, wenn ich modelliere, doch auch so anscheinend ein gewisses Harmoniebedürfnis habe. Also die sind in sich immer harmonisch geschlossen. Ja, ich glaube, das kann man so sagen.
Sie sind sogar schön, wenn ich das mal so... Das ist vielleicht so ein doofes Wort, aber... Nee,
das ist unterschiedlich. Also manche haben schon auch gesagt, die sind wahnsinnig hässlich. Und warum machst du eigentlich immer so hässliche Figuren?
Ehrlich?
Ja. Mhm.
Ja. So sehen Menschen Unterschiede. Was mich angesprochen hat, einerseits bei den Skizzen und bei den Vorformen, die ich gesehen habe, und aber auch, kommen wir auf das Glas gleich noch, dass sie eine große, also vielleicht ist schön zu oberflächlich gesagt oder zu vordergründig, eine große Ruhe ausstrahlen. Das würde ich sagen. Mhm. Also es sind Figuren, die auch bei sich sind.
Ja.
Die zwar jetzt, gerade jetzt bei dem Engel, schaut irgendwo hin, das muss man dann gucken, wie man das nachher aufstellt, wohin es diese Figur schaut. Aber sie ist auch ganz bei sich.
Mhm. Ja, das ist eben das, was mir auch sehr gut gefallen hat bei dieser Gruppe von Menschen. Man hat doch das Gefühl, eben, sie sind tatsächlich bei sich und wahrhaftig. Also es ist ja so, sie haben ja gesagt, die Geste ist an sich nicht ganz so eindeutig. Also es gibt sozusagen auf der einen Seite die Rolle, die junge Frau verkörpern muss, und auf der anderen Seite ist sie aber doch so weit in sich, vielleicht auch sogar verhaftet, dass sie eigentlich die Rolle nicht durchgehend verkörpern kann, sondern dass auch individuelle Gesten hinzukommen. Und das ist sehr schön, finde ich. Das ist auch das, was mich interessiert hat, also das Individuelle und auch die Verpflichtung gegenüber der Rolle, dass da so ein Widerstreit entsteht. Ja.
Ein Freund von mir und Kollege hat einmal, weil er selber ein behindertes Kind hat, eben ein integratives Krippenspiel ersonnen. Mhm. Und das ist ein ganz toller Erfolg geworden. Mhm. Wie sind Sie denn dazu gekommen, zu den Gemeinschaftswerken Berlin-Brandenburg zu kommen und dort ein Krippenspiel mit Menschen mit Behinderung sich anzuschauen?
Ja, die Idee ist eigentlich einfach so gekommen. So ähnlich vielleicht, wie wenn man, man kennt das vielleicht, wenn man eine Entscheidung treffen muss, dann wägt man vieles ab und irgendwann weiß man, so macht man es. Und so ist es eigentlich ein bisschen in meiner künstlerischen Arbeit. Man macht sozusagen eine Arbeit vorher oder ich mache eine Arbeit vorher und dann gibt es immer Dinge, die man beibehalten will und weiter fortführen will, und das andere sind Dinge, die man erlebt hat, und dann noch etwas, was einen sowieso antreibt, und dann ist es eben so, dass dann eine Idee auf einmal da ist. Und dann ist für mich in meiner Arbeit eigentlich nur die Schwierigkeit, dann auch wirklich Menschen zu finden, die dem entsprechen. Und es ist für mich wichtig, dass ich tatsächlich Menschen dann auch finde. Und ich möchte nicht irgendetwas erfinden, sondern wirklich gucken, wo gibt es die, die ich mir jetzt gerade vorstelle oder die meiner Arbeit entsprechen, der Idee der Arbeit entsprechen. Und ja, dann habe ich eben so rumgefragt, ja, gibt es eigentlich Menschen mit Behinderung, die das Krippenspiel aufführen? Und dann hat es sich ergeben, dass die Kleinkinderzieherin meines Sohnes da jemand kannte, und dadurch bin ich eben zu den Anthroposophen und auch zu den Gemeinschaftswerkstätten Berlin-Brandenburg gekommen.
Interessant, ja. Das ist insofern ein interessanter Weg, weil natürlich ihre Figuren jetzt ganz vordergründig gesagt, realistisch sind. Also sie beziehen sich auf echte Figuren. Das ist jetzt nicht was Abstraktes, Ausgedachtes. Zugleich gestalten sie sie natürlich dann anders, als es jetzt bloß nur auf dem Foto ist, alleine schon durch das Maß. Mhm. Und sie hatten vorher eben auch Arbeiten auf ihrer Website gesehen, große Betonskulpturen von Menschen mit Behinderung, die ich auch sehr eindrücklich fand. Das ist so eine Spur vielleicht?
Ja, das ist eine Spur, genau, ja. Nachdem ich diese sehr große Arbeit gemacht habe, das waren ja überlebensgroße Figuren, Betonfiguren, wo es auch so um Kritik an dem normierten Körperbild und Bildwürdigkeit geht und so, dann habe ich schon überlegt, wie es weitergeht. Und eigentlich, normalerweise arbeite ich in Skulpturengruppen und mache eigentlich wenig Einzelarbeiten. Aber hin und wieder kommt das doch mal vor. Und eine Idee war, dass ich ein Porträt von Thomas Quasthoff mache. Ich war im Konzert und habe ein Interview gelesen und habe eben auch sehr schöne Fotos von ihm gesehen. Und das ist aber ein sehr großes Thema und da habe ich mich noch nicht so richtig rangetraut. Dem fühlte ich mich nicht so hundertprozentig gewachsen. Das ist so der eine Strang. Und der andere Strang ist, dass mir schon gefallen hat, mit diesen Menschen zu arbeiten, weil eben sie nicht so einem Selbstbild verpflichtet sind. Also es macht einen auch als Künstler frei, wenn man Porträts von Menschen macht, die das Selbstbild nicht so reflektieren, das eigene Selbstbild. Das hat mir irgendwie gut gefallen. Das ist so die eine Sache. Mhm. Und die andere ist dann natürlich, dass ich das Thema Krippe hat immer mehr Raum eingenommen in meinem Denken.
Und wie kommt das?
Ja, auch das ist natürlich eine lange Entwicklung. Also das kommt so ganz langsam im Leben. Ich glaube, ich habe mich doch auch gesehnt nach Anbetung. Ja, nach dem Moment der Anbetung habe ich mich gesehnt.
Das Kind, genau, das ist ja das Grundthema der Krippe. Ich hatte jetzt letzte Woche ein Gespräch mit einem jungen Katholiken, der mich fragt, ob das eigentlich für uns Protestanten so wichtig sei. Das sei für ihn als Katholiken das Wichtigste, Anbetung.
Ja.
Und das ist im Grunde im Protestantismus jetzt nicht so ein gebräuchlicher Begriff, sondern es geht eher um Andacht, die sich auch entzünden kann an einer Figurengruppe. Aber was verbinden Sie mit dem Wort Anbetung? Nicht so leicht, nicht? Das zu beschreiben.
Ja, ich habe mir schon irgendwie Gedanken drüber gemacht. Es ist letztendlich so, dass der Körper da mehr mitspielt bei dem Ganzen. Es ist ja so ähnlich. Anbetung, Andacht, ist ja so ähnlich. Aber Anbetung ist doch noch mehr Körperlichkeit und vor allen Dingen auch Niederknien ist damit gemeint. Also innerlich jetzt, Demut ist noch stärker da. Und es ist wirklich sich niederknien in Gedanken, ob man das nun wirklich macht oder nicht, ist ja egal. Aber ja, die Demut gehört mit dazu.
Aber auch bei Krippen das Staunen und die Schaulust. Also ich fühle mir gerade auch Bilder von großen neapolitanischen Krippen vor Augen. Oder in Bamberg gibt es fantastische Krippen, die schönsten Krippen überhaupt, glaube ich. Und da hat man beides. Man kniet wahrscheinlich nieder, aber man staunt auch, man guckt, man kriegt nicht genug. Und man sucht natürlich am Ende immer, wo ist denn eigentlich das Kind?
Also ich muss sagen, ich bin natürlich auch ein bisschen Krippen gewöhnt, ich bin ja in Köln aufgewachsen und dann hat man da ja auch schon so die Krippen in der Nähe. Aber dass ich jetzt so ein richtiger Krippenfan gewesen wäre, das könnte man jetzt nicht sagen. Ich bin natürlich schon ich bin interessiert daran, dass man die Welt nachbaut. Ja, das ist natürlich eine große Faszination. Deswegen finde ich eben auch die neapolitanischen Krippen faszinierend, obwohl ich noch nie eine mit Bewusstsein gesehen habe, außer auf Abbildung, also nicht im Original. Mit der Schaulust ist es so eine Sache.
Na, die bedienen sie natürlich nicht, anders als jetzt diese großen Krippenlandschaften in Bamberg, habe ich ja gerade vor Augen. Und dann gibt es da so Figuren aus der Stadtgeschichte und da gibt es keine humoristischen Elemente. Genau. Und da gibt es immer so eine Katze, die mit so einem. Das machen sie ja gar nicht, sondern das sind ja ganz reduziert. Und ich fragte mich nämlich, ob es für sie eigentlich gar nicht auch ein bisschen schwierig ist. Also es gibt natürlich unendliche Krippen. Mhm. Also ich gebe gerade an der Humboldt-Uni ein Weihnachtsseminar und da kommt das auch vor. Mhm. Also die ganze Kulturgeschichte der Krippe. Mhm. Und manches ist furchtbar kitschig. Und dann hat man aber auch ein weltweites Phänomen, unendliche Formen. Und oft arbeiten sie natürlich sozusagen mit auch so Kinderreizen, also schön bunt und schön viel und viel zu gucken. Mm. Mussten Sie sich davon erstmal lösen oder war das jetzt gar nicht so vor Ihnen?
Das ist nicht von meinem Auge so sehr. Also damit habe ich eigentlich nicht so viel zu tun. Da bin ich auch nicht so sehr geprägt.
Und dann haben Sie jetzt auch nicht das Problem, sozusagen, dass Sie sich davon freimachen müssen und dann sich, was weiß ich, avancierte Kunstkritiker, die Nase rümpfen würden, können Ihnen auch egal sein?
Ja, die sind mir eigentlich egal, weil ich dem nicht unterliege. Also dem Kitsch oder der Augenwonne, der unterliege ich in dem Falle nicht. Für mich ist es zumindest so.
Lassen wir uns mal gucken, es werden dann am Ende 6 Figuren
sein. Es werden 6 Figuren und es wird kein Jesuskind dabei sein.
Genau, und das ist der Engel, das ist Josef, Maria,
Hirte und Wirt und noch ein Engel.
Und noch ein
Engel. 2 Engel, ja. Der Verkündigungsengel, dann ein betender Engel, Josef, Maria, Hirte und Wirt, genau. Mhm.
Und warum kein Jesuskind? Warum kein Christkind?
Also, weil der zweite Punkt, warum ich die Krippe mache, ist, dass ich an Transzendenz und Erleuchtung interessiert bin. Auch im formalen Sinne. Eine Figur darzustellen aus durchsichtigem Material, wo die Form und alles sich wieder auflöst und trotzdem Dichte und Konzentration in der Figur zu halten. Und ich wollte an sich diesen Moment der Erleuchtung zeigen, die in jeder Figur ist. Also wenn man sagt, das Kind bringt eigentlich den Segen, das Licht, die Erleuchtung, dann ist es ja der Moment, dass wir davon erfüllt sind. Den möchte ich zeigen, also den Moment, in der jede Figur davon erfüllt ist, dadurch, dass sie in Glas ist und dadurch, dass das Licht dann durchgeht und auch von dem Licht abgibt.
Das ist ja das alte biblische Motiv der Verklärung vielleicht. Also es gibt eine Assoziation, die ich habe, die Geschichte der Verklärung Jesu. Also Jesus eben auf dem Berg bietet und wird schon nicht durchsichtig, aber er wird sozusagen durchlässig für das Transzendente hin. Das ist eigentlich etwas, was Sie jetzt auf diese umstehenden Figuren der Krippe übertragen, indem Sie diese großen, jetzt noch in schwerem Ton modellierten Figuren dann in ein Glas oder ein anderes durchscheinendes Material überführen. Mhm. Und dann ist sozusagen das, was mit der Christusfigur eigentlich gemeint ist, in die anderen Figuren übergegangen.
Ja, so stelle ich es mir vor.
Und Sie haben dann nicht das Problem, das ist ein bisschen humoristisch, aber nicht nur, dass man bei Krippenspielen, bei normalen Krippenspielen immer das Problem hat, diese Figuren sind ganz toll, und dann ist es aber in der Krippe immer nur so eine Puppe.
Ja.
Eigentlich immer eine Enttäuschung. Mm. Also das interessant sind ja die Agierenden.
Ist es richtig, ja. Und ich fand auch, die haben ja tatsächlich, das Krippenspiel habe ich ja angeguckt, was die Menschen aufgeführt haben. Jetzt in dem Falle die Gruppe von jungen Leuten. Und es war auch sehr interessant, wie die Maria die Geburt dargestellt hat. Also man hat eben gar nicht dieses Moment, dieses Uff. Da ist also jetzt das Kind, ist ja eigentlich eine Puppe und ist es denn adäquat für einen Gott, eine Puppe irgendwie. Und das war da also gar nicht, es war recht harmonisch eigentlich, fließend, so fast abstrakt eben angedeutet.
Haben Sie eigentlich früher als Kind selber Krippenspiele mitgespielt?
Nein, aber mein Sohn hat Krippenspiele gespielt in seinem Kindergarten und zwar in der Weihnachtszeit jeden Tag. Und mit wechselnden Rollen. Das ist, also tatsächlich ist es wohl so, habe ich jetzt dann erfahren, dass in den anthroposophischen Institutionen in der Weihnachtszeit fast alle das Krippenspiel aufführen. Also in den Kindergärten natürlich, aber dann auch in den Kindergärten jeden Tag und in den Schulen und so dann eben nur ein einziges Mal, aber auch in den Behindertenwerkstätten und so.
Da muss ich ein Bekenntnis jetzt von mir geben. Vielleicht schmeißen Sie mich gleich raus, aber als Kind war ich eben auf einem anthroposophischen Kindergarten und ich hatte dann eben auch die schöne Aufgabe, da mitzumachen. Und ich fand das als Kind aber total unlogisch, dass es 5 Marias und 4 Josefe gab und habe, glaube ich, geschrien und Ärger gemacht und musste dann den Rest der Weihnachtszeit meistens in der Küche bei Strafarbeiten verbringen.
Oh, das tut mir leid.
Ja. Aber es sind keine schwer dauerhaften Schäden übrig geblieben. Interessanter ist vielleicht, aber das fiel mir nur gerade auf, interessanter eher nochmal die Frage, wo das denn mal hin soll. Also Sie machen das ja erstmal, Sie gestalten das.
Ja.
Und Sie haben schon eine Ausstellungsidee.
Ja, ich habe das Angebot bekommen, diese Gruppe in der Kunststation St. Peter in Köln zu zeigen. Da gibt es einen schönen Kirchenraum, der ganz leer ist. Und ich stelle mir so vor, dass die Figuren dort jede für sich, aber als lose Gruppe zusammenstehen. Also nicht in einer Reihe aufgestellt oder nicht so, wie man das kennt, sondern in so einem, ich weiß nicht, sagt man da Parcours zu, ich weiß nicht.
Das ist kann man machen, ja.
Begriff, ja, vielleicht so. Mhm. Aber schon noch, dass sie als Gruppe erkennbar sind, aber dass man als Besucher da durchgehen kann. Und
sich mit dazustellen kann, sozusagen.
Ja, dass man da durchgehen kann und sich jede einzelne Figur genügend Raum hat, sich die anzugucken und aber auch die anderen zu sehen.
Mhm. Ist ja doch interessant, wo Krippen stehen. Mhm. Also ursprünglich sind sie ja gemacht worden für die Kirche, Spätmittelalter, dann in der Gegenreformation waren sie Teil des antireformatorischen Bildprogramms, also ganz viel Bilder zeigen gegen die Protestanten, die halt nur die Wörter haben. Und dann, kennen Sie die Geschichte, wie die Krippe ins Wohnhaus kam?
Nein. Die wurde verboten und dann hat man sie nach Hause geholt.
Genau, das war eben die sozusagen obrigkeitliche Aufklärung in katholischen Gebieten, wo eben Kaiser Josef gesagt hat, jetzt machen wir alles ordentlich und aufgeklärt und hat diesen ganzen Volksfrömmigkeitskitsch, mal verboten.
Mhm.
Und dann haben eben viele Pfarreien sie entweder heimlich versteckt und dann aufbewahrt oder sie haben sie halt verkauft und dann haben eben die Menschen die sich zu nach Hause geholt.
Mhm.
Also die Verbürgerlichung, Weihnachten als sozusagen modern bürgerliches Fest mit der Krippe, ist eben sozusagen auch Teil einer Protestbewegung oder einer ungewünschten Nebenwirkung von religiöser Aufklärung.
Ja.
Und dann kommt es aber wieder in die Kirche zurück. Ich fand das interessant, im letzten Jahr Lockdown, Pandemie, Weihnachten, dieses Jahr wird vielleicht auch nicht besser werden, dass doch viele Menschen am Heiligabend in die Kirche gegangen sind. Und was macht man da eigentlich? Man geht eigentlich, jetzt inzwischen zum Glück auch bei uns Protestanten, man geht sich die Krippe angucken.
Mhm.
Also statt Gottesdienst, der schwierig war, sind viele Leute dann doch in die Kirche gegangen und haben sich die Krippenfiguren angeguckt. Das war das Ziel.
Ja. Also ich kenne das aus Köln auch, dass meine Mutter sagte als Kind, komm, jetzt gehen wir noch die Krippe angucken. Und ich bin nicht mehr regelmäßig in Köln, deswegen kann ich das als Entwicklung nicht sehen. Aber ganz zu Anfang, also die Krippe baut sich ja auch langsam auf. Das ist auch für die Menschen eine Einstimmung eigentlich auf Weihnachten, denke ich.
Genau, erst mit dem Esel, Josef und Maria, dann auf dem Weg und dann kommt es und am Schluss kommen dann noch ein paar Tage später dann die heiligen Könige.
Genau, oder am Anfang habe ich zum Beispiel gesehen, vor einigen Jahren, da gab es nur Stroh, ein Strohballen und dann einen Engel. Das fand ich auch ganz schön. Also das wird dann, wird so eine Geschichte.
Mhm. Haben Sie zu Hause eine Krippe?
Ja, ihr Weihnachten, ja.
Aber nicht selber gemacht?
Nee, leider nicht. Also noch nicht.
Okay. Also ich bin sehr gespannt, wie dieses Projekt fertig ist. Die Figuren, die ich jetzt schon sehe, finde ich hinreißend. Und nochmal auf der Website kann man das sich wirklich schön anschauen. Jetzt gibt es aber ein weiteres Projekt. Und dazu haben wir für die Website einen sehr schönen, kurzen, ungefähr vierminütigen Film gemacht. Und der nimmt, so scheinen Sie ja wohl zu arbeiten, dieser Spur auf und führt sie fort und wirft aber den Blick weit voraus, Chemnitz ist ein großes Projekt, Europäische Kulturhauptstadt 2025. Und das heißt Bergmann und Engel. Würden Sie kurz beschreiben, was Sie da vorhaben, beziehungsweise ja schon gemacht haben?
Ja, zum Teil, genau. Ja, da ist die Idee eigentlich dieses Paar des Erzgebirges, Bergmann und Engel, das kennt man ja vielleicht aus dem Weihnachtsschmuck, manche auf jeden Fall.
Nee, das muss man das erklären. Wir erstens erklären, was das, ja, weil wir auch viele Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz haben, erstmal mal erklären, was das Erzgebirge ist. Das weiß auch nicht jeder.
Ah, okay, gut. Also das Erzgebirge gehört zur Region Chemnitz.
In Sachsen.
In Sachsen, genau. Und ist eine der ältesten Industrielandschaften Deutschlands, weil schon seit dem Mittelalter dort abgebaut wurde. Silber, Kobalt und Erz. Erstmal.
Und dann später ein bisschen Wismut, nicht?
Ja, und dann genau, richtig.
Uran, richtig, genau.
Und traditionell gab es Weihnachten, also es war so, dass die Bergmänner eben nicht ganzjährig in den Berge eingefahren sind, sondern dann auch Schnitzarbeiten gemacht haben, wenn es nichts zu arbeiten gab. Und da wurden eben Bergmänner und Engel als Weihnachtspaar verkauft, die man in die Fenster stellt mit Kerzen. Dahinter liegt, glaube ich, diese Erfahrung einfach, dass es, ja, die Erfahrung der Bergmänner auf dem Weg zum Berg, die gingen sehr früh los, da war es noch dunkel und im Berg war es auch dunkel und dann kam man wieder, wenn es draußen auch schon wieder dunkel geworden war, und das Licht spielt in der Region daher eine große Rolle. Das Licht als, ja, Orientierung und auch als Hoffnung.
Und das ist ja interessant beim Erzgebirge, einerseits diese lange, lange Bergbaugeschichte, das kennt man aus anderen Regionen dieser Weise nicht. Das zweite ist, dass das Erzgebirge in der Zeit der DDR sehr kirchentreu geblieben ist, vergleichsweise. Also da gibt es noch richtig Volkskirche, die sonst in den neuen Bundesländern in Ostdeutschland eben nicht mehr da ist, weil von der DDR bekämpft. Da haben sich die Leute dran gehalten, mag auch an dieser besonderen Dichte hängen. Jetzt gibt es natürlich auch Streit, weil die da immer so konservativ sind und das finden die liberalen Protestanten aus Leipzig nicht so witzig. Und dann hat man da so Streitereien. Aber das ist mal ein anderes Thema, den interessant finde ich, weil es eben ein großes Projekt ist, dass ausgerechnet Chemnitz jetzt nicht die glänzendste aller Städte in Deutschland, Europäische Kulturhauptstadt 2025 wird und eben das die ganze Region mit hineingenommen werden soll, eben auch das Erzgebirge, wo eben eine ganz besondere Weihnachtstradition immer noch lebendig ist. Also Erzgebirge, Figuren und so weiter. Und dieser Engel und der Bergmann sind ja auch ganz schlichte Figuren, also konzentriert. Aber den Bergmann sieht man schon an, was der so an Arbeit macht, nicht?
Ja, also zumindest mein Bergmann. Also das war mir doch wichtig, den Bergmann in seiner Geschichte darzustellen. Also die Geschichte, die mit dem Bergbau verbunden ist und auch den Bedingungen. Also das ist ja doch, genau, man kennt jetzt, sagen wir mal, die letzten Jahre sowjetischer Betrieb, ne, deutsch-sowjetischer Betrieb, also wo die Menschen krank geworden sind.
Die wurden verstrahlt.
Die wurden verstrahlt, genau.
Uran, die wurden in Uranbau, Abbau geschickt. Und Sozialismus hin oder her, da hat man sich nicht drum gekümmert, die wurden verstrahlt.
Ja, genau, genau.
Hohe Krebsrate.
Ja, richtig, genau. Nicht immer sofort, auch dann nach 20 Jahren und 10 Jahren und genau. Und insofern versuche ich so eine Patchwork Persönlichkeit darzustellen zwischen einem jungen Wismutarbeiter, aber eben auch, weil es ja ein sehr alter Beruf ist, eben auch anderen Vorbildern. Zum Beispiel gibt es in der Bergmannkirche in Schneeberg, St. Wolfgang, ein Lukas Cranach Altarbild. Und da habe ich versucht, eine Zusammenfassung zu machen zwischen den männlichen Figuren der Lukas Cranach und eben jungen Wismutarbeitern.
Fand ich total eindrücklich. Also, wir haben das ja in dem kleinen Film kurz angedeutet. Ja. Und ich selber habe diese Kirchen noch nicht besucht, gerade Schneeberg und St. Annaberg und so. Weiß nur, was das für unfassbare Kunstschätze sind. Das muss ich mir noch spätestens 2025 anschauen. Ja. Aber ich fand es eben eindrücklich, wie eben sozusagen ganz Altes mit moderner, also alte Gemälde mit modernen Fotografien dann verschmelzen und dann von ihnen in drei Dimensionen dargestellt werden, wieder in Ton modelliert und dann wieder in Glas gegossen.
In Glas und in verschiedenen Materialien, die dort im Erzgebirge gefördert worden sind. Also eben Silber, das kann man jetzt in einem Bronzeguss darstellen, Neusilber heißt das, und also Eisen, Erz und dann auch Kobalt, also eine blaue Farbe. So in diesen Materialien wird es dargestellt und dann auch soll dieses Figurenpaar eben auch in den Kirchen wieder gezeigt werden.
Ja, genau, da ist jetzt die Frage, wo soll das denn dann hin? Gibt es da schon genau einen Plan oder ist das noch... Wird das noch überlegt?
Also ich habe gehört, es sollen die Kirchen des Erzgebirges sein. Wie viele es jetzt wirklich sind, und da gibt es ja einige, das kann ich jetzt dann noch nicht sagen, aber also in die Kirche soll...
Und die Figuren sind ja dann nicht so groß, sondern die sind...
Die sind auch so um die 1,30.
1,30,
so.
Okay.
Ja, ja.
Mhm. Und der Bergmann und der Engel dahinter, richtig? Oder,
nee,
oder miteinander? Nee, kann man unterschiedlich machen.
Schon nebeneinander. Der, ja.
Und der Engel, wenn ich frage mal, wofür steht der Engel? Der Engel steht natürlich dann, ist interessant, ich habe mich gerade so eine Radiosendung gemacht zum Thema Engel in der modernen Poesie, also wie das Engelmotiv eben in der Moderne überhaupt nicht aufhört, aber anders dargestellt wird. Also weg von dem mächtigen Engel, der sozusagen die frohe Botschaft glänzend, glorios in den Nachthimmel gießt und alles ist verwandelt, sondern der Engel ist klein, der Engel hat rußige, angekokelte, gebrochene Flügel. Also es ist ein schwacher, manchmal auch ein dunkler, ein angeruster, ein schwarzer Engel. Dazu passt sozusagen, dass sozusagen ein Engel mit einem Ausdruck von Behinderung. Und trotzdem ist er da und wirkt. Er ist nicht mächtig, er wirkt, er rührt an, er bildet eine Sehnsucht nach Transzendenz oder bringt diese Transzendenz, er bringt ein Licht. Also das passt eigentlich ganz schön zu ihren Figuren. Also ein moderner Engel, schon Engel, aber eben doch nochmal gebrochen und anders, als man es eigentlich aus der alten Ikonografie herkennt.
Ja, und ein Engel auch ohne Flügel eben. Also die Flügel würden ja vielleicht auch für das Gloriole.
Ja, kommt von oben hereingeflogen.
Genau, genau. Ist ein Engel, der aus unserer Mitte entsteht, im Dunkeln gewachsen ist und dem wir uns genauso zuwenden können. Wenn Zuwendung Licht auch sein soll. Also ja, der Engel, der Mittler zwischen den Welten, dem man sich zuwenden kann und der sich uns zuwendet. Eine gewisse Selbstständigkeit ist da vielleicht auch gefordert von uns. Also,
ja, und der Engel, und das passt vielleicht nochmal dann der Bogen zur Weihnachtsgeschichte, er wendet sich wem zu? Dem Bergmann, der so ein bisschen was ist wie der Hirte in der Weihnachtsgeschichte, also eine Figur am Rande, also nicht im Zentrum der Stadt, sondern entweder die Hirten am Rande oder die Bergmänner unten unter der Erde. Menschen, die gefährdet leben, die prekär leben, die eben nicht strahlend im Mittelpunkt stehen.
Richtig, genau. Ja, darum geht es. Die Frage, wie steht es mit der Würde des Menschen im Jetzt, im Heute, und auch die Aufforderung, sich darum zu bemühen, dass wir würdevoll miteinander umgehen. Immer wieder neu.
Und diese Würde geben sie ihren Figuren.
Das versuche ich zumindest. Im besten Falle.
Vielen herzlichen Dank. Friede auf Erden. Und frohe Weihnachten wünsche ich Ihnen, liebe Christina Doll. Vielen Dank, dass ich Sie besuchen durfte. Wer Sie jetzt auch besuchen will, darf jetzt nicht einfach hier in Masse in Ihr Atelier eindringen. Aber ich sage noch mal kurz die Website www.christinadoll zusammengeschrieben. Com. Da kann man sich wunderbar das ein bisschen nochmal nachklicken lassen, was Sie uns erzählt haben.
Ja, vielen Dank für das Gespräch und auch alles Gute.
Und allen, die zugehört haben, frohe Weihnachten, ein gesegnetes neues Jahr. Im neuen Jahr hören wir uns wieder, wenn Sie mögen.